Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein antisemitisches Flugblatt aus Hubert Aiwangers Schulzeit wirbelt den bayerischen Wahlkampf durcheinander. Wir sehen uns den Text gleich mal genauer an, gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Gideon Botsch. Außerdem stellen wir Ihnen herausragende Kulturvermittler vor, die heute mit der Goethe-Medaille in Weimar ausgezeichnet worden sind. Und wir lassen uns ein Projekt und eine Ausstellung vorstellen, bei dem Holocaust-Zeitzeugen mit Hilfe eines neuen technischen Verfahrens aufgezeichnet werden können. Menschenverachtend und geradezu eklig findet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Flugblatt, das sein Stellvertreter Hubert Aiwanger als 17-Jähriger im Schulranzen stecken hatte. Ein übles Pamphlet, das seit dem Wochenende den bayerischen Wahlkampf aufmischt. Als Verfasser hat sich inzwischen Aiwangers Bruder Helmut bekannt, obwohl sein Bruder dafür seinerzeit von der Schulleitung bestraft worden ist. Die Süddeutsche Zeitung, die das Flugblatt am Wochenende veröffentlicht hatte, beschreibt die Sprache als antisemitisch, und wir wollen das mal genauer analysieren, gemeinsam mit Professor Gideon Botsch, Leiter der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus in Potsdam. Hallo, guten Abend, Herr Botsch.
Guten Abend.
Die Süddeutsche Zeitung, ich habe schon gesagt, bezeichnet das Flugblatt als antisemitisch. Der Historiker Michael Wolfson sagt, das sei es gar nicht. Was haben Sie denn gedacht, als Sie das Flugblatt gelesen haben?
Ja, das antisemitisch zu nennen, ist fast eine Untertreibung. Also ich würde sagen, um es ganz deutlich zu sagen, das ist schon ein besonderes Maß an Antisemitismus. Man muss schon sagen, das ist dem Sprachduktus nach, ist das ein Ausdruck von einem wirklich mörderischen Vernichtungsantisemitismus. Denn hier geht es ja wirklich darum, mit der Gedankenfigur des Vergasens, des Ermordens, der Massengräber und so weiter zu spielen und das Leuten quasi ja an den Hals zu wünschen.
Sie meinen wahrscheinlich dieses Zitat Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz, was da als Preis angegeben wird. Das Ganze ist ja überschrieben mit Bundeswettbewerb. Wer ist der größte Vaterlandsverräter? Und es heißt, teilnahmeberechtigt sei jeder, der Deutscher ist und sich auf deutschem Boden aufhält. Und man solle sich im Konzentrationslager Dachau zum Bewerbungsgespräch melden. Ist da denn auch noch jemand anders mit gemeint, also andere politische Gegner oder andere Feindbilder?
Antisemitismus ist ja der Nenner, über dem im Rechtsextremismus die unterschiedlichen Feindbilder gebrochen werden. Also es ist sozusagen die gemeinsame Ebene, auf der man seine verschiedenen Feindzuschreibungen und Feindbilder wiederfinden kann über den Antisemitismus. Und deswegen steckt da natürlich in dem Wort Volksverräter durchaus auch der politische Gegner mit drin. So darf man das zumindest mutmaßen, wenn hier explizit von Volksverrätern gesprochen wird. Zumal ja in Dachau, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel historische Kenntnisse derjenige Aiwanger, der das verfasst hat, denn damals gehabt hat, aber im Konzentrationslager Dachau natürlich auch politische Gegner misshandelt, ermordet und inhaftiert wurden. Also insofern steckt da natürlich ein breiteres Feindbild-Syndrom drin, das eben hier sozusagen über den gemeinsamen Nenner der Zuschreibung der Juden als Verräter gebrochen wird.
Wenn man das so liest, dann hat man ja das Gefühl, es ist direkt Original-Hetzpropaganda der Nazis. Aber das Flugblatt ist ja in den 80er Jahren entstanden. Gibt es denn da so eine direkte Verbindung von den 30er Jahren ins rechtsextreme Milieu der 80er Jahre? Oder sind das quasi zwei komplett verschiedene Milieus?
Nein, dieser ganze hämische Ton, dieses witzig tun wollende, sarkastische, dabei aber sehr, sehr mörderische Reden oder mordlüsterne Reden, das zieht sich durch die Geschichte des modernen Antisemitismus mit zunehmender Radikalisierung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Allerdings muss man sagen, dass hier jenseits der NS-Rassenpropaganda und antisemitischen Propaganda noch ein Element mit reinkommt, nämlich das Andeuten, das Insinuieren, dass es die Shoah, die Vernichtungspolitik nicht gegeben habe oder dass sie übertrieben werde, dass die Erinnerungskultur ein Schuldkult sei, dem man sich zu beugen habe. Das scheint ja auch ein bisschen aus diesen Einlassungen des Bruders von Minister Aiwanger zu sprechen. Und damit erfährt es natürlich noch einmal eine zusätzliche Radikalisierung. Man kann ja möglicherweise einem Antisemiten vor 1941 zugutehalten, dass er vielleicht tatsächlich nicht gewusst habe, dass es auf einer Vernichtungspolitik rauslaufen werde. Wer das aber nach 1945 sich zu sowas bekennt, das hat schon eine besondere Radikalität. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn Herr Aiwanger heute noch so ein bisschen trotzig sagt, er hat auf, also Herr Hubert Aiwanger, er habe dann auf Druck hin ein Referat machen müssen, dann spricht das aus meinem, in meinen Augen eigentlich nicht dafür, als sei man hier sehr einsichtig in das, was so ein Text eigentlich bedeutet. Ihn zu schreiben, aber auch ihn mitzuführen und ihn anderen Leuten zu zeigen, möglicherweise sogar zu verbreiten.
Hat Sie das also in seiner Drastik doch auch überrascht?
Absolut, das ist ein absolut heftiger Text. Außer des Neonazismus kenne ich überhaupt keine Texte dieser Heftigkeit. Und selbst innerhalb des Neonazismus des zeitgenössischen der 1980er Jahre hat man sowas selten in der Form aufgeschrieben. Also dass das getippt wird auf der Maschine. Natürlich haben wir eine Kette von sogenannten Judenwitzen seit den 1970er Jahren, spätestens seit den 70er Jahren in den 80ern auf den Schulhöfen verbreitet. Jeder, der dem Alter nach, wie die Brüder Aiwanger und ich, wir sind ja ungefähr eine Alterskohorte, zur Schule gegangen ist, wird solche Witze kennen. Aber man hat sie doch selten aufgeschrieben. Und wenn man sie aufgeschrieben hat, dann findet sich das eigentlich nur in neonazistischen Postillen. Ich muss auch schon sagen, dass manche der Bezugssysteme, die hier auftauchen, manche der Stichworte, die hier angesprochen werden, doch eher den Eindruck erwecken, als habe sich das nicht ein 17-Jähriger aus freien Stücken ausgedacht, als habe er hier zumindest rezipiert neonazistische Propaganda. Ob er das direkt getan hat oder indirekt, möchte ich gar nicht unterstellen. Aber es ist nicht so, dass das im luftleeren Raum passiert.
Also glauben Sie das, was der Bruder von Hubert Aiwanger heute gesagt hat, dass er eigentlich nur seine Lehrer provozieren wollte und dass eine Jugendsünde sei, nicht so plausibel, oder?
Also die Herren Aiwanger waren beide damals, soweit ich sehe, minderjährig. Ob man das eine Jugendsünde nennen will, es geht ja hier nicht um eine Sünde in einem religiösen Sinn. Das ist eine andere Frage, dass das sehr lange her ist, dass man hoffentlich voraussetzen kann, dass das nichts mehr ist, worüber die Herren heute noch lachen würden. Das kann man eigentlich nur hoffen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass die Reaktionen beider Herren Aiwanger doch verblüffend sind. Ja, sie sind ja, also was ich bisher gehört habe vom Minister Hubert Aiwanger, ist ja nur sozusagen, das ist eine Kampagne gegen mich. Ich bin ein Opfer. Im Grunde genommen ist er damals schon ein Opfer des Druckes der Schule gewesen. Ich meine, die Schule hat sich sehr fair ihm gegenüber verhalten. Das hätte eigentlich eine Strafanzeige erzwingen können bei einem 17-Jährigen. Also insofern bin ich schon ein bisschen verblüfft, wie wenig Einsicht da zu hören ist.
Jetzt wächst ja der Druck ganz schön. Also auch der Bundeskanzler fordert Aufklärung. Die CSU verlangt, dass Hubert Aiwanger sich persönlich und umfassend erklärt. Aber ich frage mich, ob denn überhaupt es eine Erklärung geben kann, die das Ganze dann auch entschuldigt. Das muss ja irgendwelche Konsequenzen haben.
Haben Sie schon eine Entschuldigung gehört?
Nee, eben nicht.
Ja, ich habe keine Entschuldigung bisher gehört. Und ich meine, was wir in den Antisemitismusdebatten oft übersehen, das prägt ja auch etwa die Dokumenta-Debatte, ist, dass das Menschen trifft, verletzt, gefährdet, den Hass auf sie lenkt. Also ich würde mir da schon mal Worte wünschen, die sich nicht nur beziehen auf die damaligen und heutigen Befindlichkeiten derjenigen, die das verbreitet haben. Ne? Also ich würde schon sagen, so wie im Moment der Stand ist, das ist schon sehr, sehr dürftig. Und ich meine, wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Debatte darum gehabt, dass eine jüngere Journalistin in jungen Jahren, palästinensischer Herkunft in jungen Jahren, sich mit der Hisbollah sozusagen solidarisiert hat. Dieser Journalistin wurde sozusagen nahegelegt oder deutlich gemacht, dass sie eine eigene Sendung nicht beim öffentlich-rechtlichen Sender nicht ausführen kann. Egal, wie man dazu steht, ob man das richtig findet oder nicht, wir reden hier über den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister eines der stärksten, gewichtigsten Länder im Verband der Bundesländer. Ein Mann, der sehr viel mehr Verantwortung hat als eine WDR-Journalistin. Also hier muss man schon mal fragen, welche Konsequenzen hat Herr Aiwanger daraus für die Gegenwart gezogen und wie steht er eigentlich heute dazu? Und da muss ich sagen, das finde ich erschreckend dürftig, was ich bisher von ihm dazu gehört habe. Und um noch einen Punkt weiterzugehen, im Grunde genommen hat man ja den Eindruck, er baut das in seine Wahlkampagne ein. Er bedient im Grunde genommen das Motiv, ich werde hier verfolgt. Das geht nun wirklich zu weit, wenn man jetzt auch sozusagen darauf dann noch in die Offensive geht.
Professor Gideon Botsch, Leiter der Emil-Julius-Gummel-Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus in Potsdam. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Botsch.
Ja, einen schönen Abend Ihnen und Ihren Hörern noch.
Dankeschön. Kultur kann Verbindungen und Verständnis schaffen und das kann man gar nicht hoch genug schätzen in unserer von Krieg, Flucht und Zensur bedrohten Welt. Das Goethe-Institut ehrt jedes Jahr Kulturschaffende, die in besonderer Weise zur Verständigung beitragen, mit der Goethe-Medaille, die in diesem Jahr an den georgischen Filmmanager Gaga Schreize geht, an den taiwanesischen Autor und Dramaturgen Keng Yi-Wei und an das Kuratorinnenkollektiv der Off-Biennale Budapest. Heute wurden die Medaillen in Weimar verliehen und Henry Bernhard war für uns dabei.
Guten Tag. Geng Yiwei, der Dramaturg, Verleger und Übersetzer aus Taiwan, ist ein so umtriebiger wie fröhlicher Mensch. In seiner Dankesrede für die Goethe-Medaille in Weimar sagte er, wenn Säugetiere ihre Eckzähne, also ihre Reißzähne, zeigten, sei das eine Bedrohung.
But we human, Menschen, when we show our dog teeth, it becomes a smile.
Wenn aber Menschen ihre Eckzähne zeigten, entstünde ein Lächeln.
So for me, this is a function of culture and art.
Das könne Kultur und Kunst.
To transform the aggressions into friendship.
Aggression in Freundschaft verwandeln. Geng Yiwei ist künstlerischer Leiter des Taipei Arts Festivals und Chefdramaturg des taiwanesischen Nationaltheaters. Er inkludiert körperlich Behinderte in modernen Tanz, initiiert internationale Koproduktionen im Theater, bringt Künstler aus aller Welt nach Taiwan.
Tief verwurzelt vor Ort und bestens vernetzt,
preist ihn sein Laudator, der Dramaturg Christoph Lepschi.
Weltoffen und zugewandt, sozial engagiert, außerordentlich vielseitig interessiert und zugleich pragmatisch veranlagt, mit einem sicheren Blick für das Machbare. Er ist gleichsam ein Mann mit Facettenaugen.
Eine der 6 Kuratorinnen der Off-Biennale Budapest, Nicolette Örös, beschwört die Freundschaft als wichtigste Grundlage ihrer Zusammenarbeit.
Friendship allows for mutually open and attentive dialogues, even about issues that are difficult.
Freundschaft ermöglicht einen offenen Dialog, auch über schwierige Themen.
Thus, we would like to grab this opportunity today and celebrate honesty, openness and vulnerability.
Deshalb wollen sie, beflügelt durch die Auszeichnung des Goethe-Instituts, Ehrlichkeit, Offenheit und Verletzlichkeit feiern. Die Off-Biennale Budapest ist die größte Veranstaltung für zeitgenössische Kunst in Ungarn. Dort werden Diskurse beispielsweise über die Klimakrise oder die Situation der Roma-Minderheit in Ungarn geführt. Alles bewusst ohne staatliche Förderung. Denn die Kuratorinnen misstrauen dem ungarischen Staat, der die Förderung mit Ansprüchen an die Künstler verbinden würde. Der 3. mit der Goethe-Medaille ausgezeichnete ist der georgische Filmmanager Gaga Tscheridze. Er hat viele georgische und sowjetische Filme wieder zugänglich gemacht, das Tbilisi International Film Festival in Georgien gegründet, den georgischen Film international vorangebracht und den internationalen, vor allem auch den deutschen Film nach Georgien gebracht. Momentan ist er in Georgien unter Druck. Er wurde aus seiner Position als Leiter des Nationalen Filmzentrums entlassen. Das Goethe-Institut hofft nun, dass die Goethe-Medaille ihm Rückendeckung gibt. Die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, warnt in ihrer Eröffnungsrede so auch vor der Bedrohung der Kunst- und Meinungsfreiheit nicht nur in Diktaturen und autoritären Staaten, sondern auch in Westeuropa und den USA.
Wie frei darf Kunst sein? Wessen Rechte müssen respektiert, welche Stimmen, auch die toter Autoren, zensiert oder ediert werden? Denn nicht nur nationalistische, rassistische, antisemitische Ideologien negieren Freiheitsrechte, auch rigide moralische Forderungen identitätspolitischer Bewegungen können Kreativität und Wahlfreiheit einschränken. Die heftigen Debatten hierzulande darüber, wer über was schreiben und sprechen, welche Texte übersetzen, welche Worte benutzen und wovon schweigen soll, zeugen von solchen Bedrohungen der Freiheit.
Der Thüringer Staatskanzlei und Kulturminister Benjamin Emanuel Hoff widerspricht Lenz in seiner Rede.
Und insofern würde ich vorschlagen, dass wir Streit nicht mit Kulturkampf verwechseln, auch wenn dieser Streit zu oft zu radikalisiert in Meinungsblasen erfolgt.
Der Weimarer Oberbürgermeister Peter Kleine aber pflichtet Carola Lenz bei.
Ich habe das Gefühl, dass ich das erste Mal seit langem wieder eine öffentliche Veranstaltung erlebt hat, wo man durchaus differenzierte Betrachtungen mal hört. Und die Frage der Selbstzensur, glaube ich, erleben wir teilweise im eigenen Leib.
Tobias Lindner, als Staatsminister im Auswärtigen Amt für die Auswärtige Kulturpolitik zuständig, stimmt das Goethe-Institut auf Kürzungen ein und schwenkt dann gleich auf Goethe um.
Ohne eigenständige Kulturmittler wie Goethe können wir die notwendige Vernetzung zivilgesellschaftlicher Akteure gar nicht bewältigen. Es geht auch darum, dass dies Diplomatie eben nicht zwischen Regierungen oder Diplomatinnen und Diplomaten ist, sondern, ich will es übersetzen, Diplomatie zwischen Zivilgesellschaften.
Dafür stünde das Goethe-Institut, so Lindner.
Henry Bernhardt war bei der Verleihung der Goethe-Medaillen in Weimar dabei und mehr zu den Preisträgern, zum Beispiel auch ein Fazitgespräch mit dem georgischen Filmmanager Gagash Greitze, finden Sie in unserer Audiothek. Es gibt nur noch wenige Holocaust-Zeitzeugen, die von ihren Erfahrungen berichten können. Erst gestern haben wir gemeldet, dass der Holocaust-Überlebende Laszlo Nussbaum im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Deshalb werden aufgezeichnete Gespräche mit Zeitzeugen immer wichtiger. Die Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte hat gemeinsam mit der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf ein Projekt dazu gestartet und eröffnet morgen eine Ausstellung, Titel In echt virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeuginnen. Dabei sind neue Technologien zum Einsatz gekommen. Volumetrische Zeitzeugnisse von Holocaust-Überlebenden sind archiviert worden. Was das genau ist, das möchte ich jetzt von Katalin Krasner-Horkai wissen. Sie ist die kuratorische Leiterin. Hallo, guten Abend, Frau Krasner-Horkai.
Ja, guten Abend.
Was genau ist denn das volumetrisch aufgezeichnete Interview? Wie muss ich mir das vorstellen?
Tatsächlich ist Volumetrie eine sehr neue Technologie. Die ersten sogenannten volumetrischen Aufzeichnungen stammen aus dem Jahr 2016 und wurden ursprünglich von der Shoah Foundation initiiert. Es geht darum, dass aus zweidimensionalen Aufnahmen dreidimensionale Aufnahmen werden. Und das wird technisch sehr aufwendig mit 36 Kameras zeitgleich gemacht. Und die Zeitzeugen sitzen in einem speziellen Studio, was hier in Potsdam in Babelsberg eingerichtet wurde. Und es werden riesige Datenmengen produziert, die dann am Ende archiviert werden. Aber tatsächlich ist die Technologie momentan noch in ihren Anfängen.
Aber das heißt, das geht jetzt nicht, dass man alte oder schon bestehende Interviews quasi in diese Technologie überführt, sondern das geht nur, wenn sie quasi während sie aufgenommen werden.
Genau, es ist auch eine spezielle Aufnahmesituation. Auch für die Zeitzeuginnen war das eine spezielle Aufnahmesituation. Die Gesprächsdauer war auf eine Stunde begrenzt. Und was man dann mit diesen dreidimensionalen Bildern später machen kann, das ist natürlich offen. Und da sind noch die Möglichkeiten auch tatsächlich sehr neu und es können unterschiedliche Szenarien hinterlegt werden oder auch verschiedene Geschichten erzählt werden mit bestimmten Archivmaterial, aber es ist tatsächlich nicht möglich, altes Material volumetrisch aufzunehmen.
Aber wenn ich mir dann jetzt so ein Gespräch anschaue, wie ist das? Sie haben das doch sicher schon erlebt. Was ist da anders, als wenn ich mir jetzt einfach eine Filmaufnahme von einem Interview ansehe?
Ja, genau, diese erste Frage stellten wir uns auch sofort und das ist auch das Ziel von dem In-Echt-Projekt. Es geht nämlich darum, dass wir genau diesen Unterschied testen wollen. Und deswegen gehen wir auch mit einer mobilen Ausstellung im Land Brandenburg durch kleinere und größere Städte und werden dort mit Schulklassen, mit Laufpublikum, mit älteren und jüngeren Menschen möglichst ein sehr breites Publikum ansprechen, um genau auf diese Fragen zu kommen, was ist denn eigentlich anders mit einem volumetrischen Bild? In meiner eigenen Wahrnehmung war das tatsächlich erstmal eine große Überraschung. Es ist nämlich so, als würde man mit dem Person wirklich in einem Raum sich aufhalten, als würde man diese Person wirklich begegnen. Und erst beim zweiten Hinschauen kann man dann die technischen Gegebenheiten auch entdecken, die dann diese erste sehr intensive Erfahrung der Präsenz dann auch doch relativieren.
Und das ist ja immer was auch Schüler erzählen, wie sie das doch sehr eindringlich erleben, wenn echte Zeitzeugen da sind. Aber diese echten Zeitzeugen, die sterben ja langsam. Ich habe schon gesagt, gestern ist erst Laszlo Nussbaum, wurde gemeldet, dass er gestorben ist. Fängt man da oder hat man überhaupt zu spät eigentlich angefangen, Holocaust-Überlebende zu dokumentieren, zu befragen?
Ich glaube, da waren die technologischen Möglichkeiten einfach noch nicht vorhanden. Und das ist auch tatsächlich immer noch sehr, sehr aufwendig, diese Aufnahmen zu machen, was uns auch zu der Frage geleitet hat, also wie lange sollten diese Erzähl- und Erfahrungsräume dauern? Und dazu haben wir, weil Sie das auch mit den Schulklassen ansprechen, auch eine Schulklasse mit einbezogen, eine 9. Klasse. Sie hatten die Transkripte gelesen mit allen Zeitzeuginnen und haben daraus ihre eigenen Fragen entwickelt. Und das war dann auch das Ziel, dass wir dann auch bei der Fragestellung schon auf die junge Generation eingehen, um eine möglichst intensive Auseinandersetzung auch mit für sie relevanten Fragen zu ermöglichen.
Was ist denn jetzt genau in dieser Ausstellung zu sehen oder was kann man da erleben?
Da gibt es eine VR-Brille, eine sogenannte Virtual Reality-Brille, was die meisten wahrscheinlich auch zum ersten Mal anhaben werden. So ging es bei uns im Team auch. Und wenn man dann in diesen virtuellen Raum eintaucht, da kann man mit Blicksteuerung Fragen ansteuern, eben diese Fragen, die die Schülerinnen erarbeitet haben. Und anhand von den Fragen gibt es dann die Antworten von den Zeitzeuginnen, die dann mit uns in einem Raum auf diese Fragen eingehen.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass es auch darum geht, diese Technologie quasi mal zu erproben oder auch zu sehen, wo da so Grenzen liegen von diesem Projekt oder davon, was eben mit Hilfe von virtueller Realität erzeugt werden kann. Haben Sie schon eine Ahnung, wo diese Grenzen liegen könnten?
Das ist natürlich jetzt sehr schwer einzuschätzen, weil wir noch ganz am Anfang von diesem Pilotprojekt sind. Wir denken auch, dass das jetzt Brandenburg als Testfeld für uns funktioniert, um gerade diese Fragen dann im nächsten Jahr in 3 Workshops mit 3 ganz unterschiedlichen Gruppen und einer großen, auch international besetzten Abschlusskonferenz zu erörtern. Aber was die Wahrnehmung aus dem Team und auch meine Wahrnehmung jetzt mit der ersten Auseinandersetzung mit Volumetrie war, dass es nach diesem anfänglichen, sehr intensiven Erlebnis dann die technischen Grenzen schnell deutlich werden, wenn es um die Bildqualität oder um die Farbanpassung geht oder bestimmte technischen Voraussetzungen, die jetzt noch in der Technologie einfach noch nicht so weit sind, dass sie perfekt behoben werden können. Und deswegen war bei mir die Frage, also eine echte Auseinandersetzung, ein echtes Treffen mit einem Zeitzeugen kann diese Technologie natürlich nicht ersetzen.
Katalin Krasner-Horkai, die kuratorische Leiterin der Ausstellung In echt virtuelle Begegnung mit NS-Zeitzeuginnen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und die Ausstellung ist im September und Oktober in Brandenburg unterwegs. Und morgen geht es bei uns in Fazit um die Sommeruniversität in Ravensbrück, wo die Erinnerungsarbeit nach den Zeitzeugen auch Thema sein wird.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Neugebauer.
Berlins Sozialsenatorin Kisseltepe hat vor einem wachsenden Einfluss rechtsextremen Gedankenguts in öffentlichen Bildungseinrichtungen gewarnt. Die SPD-Politikerin erklärte, rechtsextreme Kräfte versuchten auch in Bibliotheken, Schulen und Kultureinrichtungen ihre Ideologien und, Zitat, menschenfeindlichen Ideen zu verbreiten. Es sei deshalb unabdingbar, dass diese Orte gegen jede Art von Hass und Gewalt wehrhaft gemacht würden. Kisseltepe äußerte sich bei der Vorstellung einer Publikation der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Öffentliche Bibliotheken erhalten darin Tipps, wie sie sich gegen den Kulturkampf von rechts wehren können. Es geht um den Umgang mit Anfeindungen, um die störungsfreie Durchführung von Veranstaltungen oder um rechte Medien im Bibliothekenbestand. Im Iran ist der Popsänger Mehdi Yarahi wegen der Verbreitung eines Liedes gegen den Kopftuchzwang festgenommen worden. Wie offizielle iranische Medien berichteten, geschah dies auf Anordnung der Teheraner Staatsanwaltschaft. Gestern hatte das Presseorgan der Justiz gemeldet, dass gegen den Sänger wegen der Ausstrahlung des Liedes Rosarito, auf Deutsch Dein Kopftuch, ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden sei. Der 41-jährige Mehdi Yarahi hatte den Song und das 3-minütige Musikvideo, das sich für das freiwillige Kopftuch ausspricht, am Freitag veröffentlicht. Der tschechische Roma-Aktivist und frühere Politiker Karel Holomek ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren, wie das von ihm mitbegründete Museum der Roma-Kultur in Brünn mitteilte. Holomek stand auch hinter der Gründung der Gesellschaft der Roma im tschechischen Landesteil Mähren. Der damalige Präsident Václav Havel verlieh ihm für sein gesellschaftliches Engagement 2002 die tschechische Verdienstmedaille. Die Durchsuchungen bei Radio Dreieckland im Januar waren nach Auffassung des Karlsruher Landgerichts rechtswidrig. Der Erlass des Durchsuchungsbeschlusses durch das Amtsgericht Karlsruhe sei nicht verhältnismäßig gewesen, teilte ein Sprecher des Landgerichts der Deutschen Presseagentur mit. Ermittler hatten damals 2 Mitarbeiterwohnungen und Redaktionsräume des nicht kommerziellen Senders in Freiburg durchsucht. Der Vorwurf lautet früheren Angaben zufolge, auf der Homepage des Senders sei ein Bericht veröffentlicht worden, der einen Link auf ein Archiv der verbotenen Internetplattform links unten in die Media enthalten habe. Diese war im August 2017 vom Bundesinnenministerium nach Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg verboten und aufgelöst worden. Auf der Plattform sei zu linksextremistischen Straftaten aufgerufen worden, hieß es damals zur Begründung. Die Anwältin des Freiburger Senders, Angela Fomaniak, sagte mit Blick auf den Beschluss des Landgerichts, die Entscheidung stärke das Grundrecht der Pressefreiheit gerade in kleinen und unabhängigen Medien.
Es steckt in Lippenstiften, T-Shirts, Fußböden und Autotanks. Ohne Erdöl geht bei uns wenig. Und doch sollten wir uns langsam von dem kostbaren Rohstoff verabschieden. Das Rotterdamer Kunstzentrum Brutus versucht genau das. Petromelancholia heißt eine ungewöhnliche Ausstellung in dem ehemaligen Industriekomplex. Kurator Alexander Klose vom Forschungskollektiv Beauty of Oil hat sich schon gemeinsam mit Benjamin Steininger am Kunstmuseum Wolfsburg mit Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters auseinandergesetzt und das Ganze jetzt für Rotterdam nochmal weitergedreht. Kerstin Schweighöfer hat sich das Ergebnis angesehen.
Kathedrale wird der größte Ausstellungsraum im Rotterdamer Kunstzentrum Brutus genannt, einem ehemaligen Industriekomplex im Hafengebiet. Der Beiname kommt nicht von ungefähr, denn einst war die Kathedrale ein gigantisches Getreidesilo. An der Decke, in 9 Metern Höhe, sind noch die Trichter zu sehen. Nun baumeln hier unzählige schmale Banner aus Papier herab, fast bis zum Boden. Sie formen eine begehbare Skulptur, die zu schweben scheint. Ein Labyrinth. Oder, wie Kurator Alexander Klose es nennt,
so eine Art Irrgarten der Petromoderne.
Denn oben rechts auf jedem Banner prangt der Name eines Kunststoffs, der mit Hilfe von Erdöl hergestellt werden kann.
Nylonpolymer, Polycarbonat, Paraffin.
Und darunter Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit Gegenständen, die sich daraus machen lassen.
Flugzeugverschalungen, Handycases, Keyboards, Tabletten, Kondome, Windeln, Gummistiefel.
Diese Installation der US-Künstlerin Marina Sukroff ist das erste, was Besucher der Ausstellung Petromelancholia zu sehen bekommen, weil diese Arbeit auf extrem eindringliche Weise deutlich macht, wie sehr wir nach wie vor vom Öl abhängig sind, obwohl sich die Dämmerung des Erdölzeitalters bereits abzeichnet, obwohl wir wissen, was dieses Zeitalter ökologisch angerichtet hat. Geprägt wurde der Begriff von der amerikanischen Forscherin und Professorin für Umweltstudien Stephanie Le Ménager. Sie wollte damit den Zustand des Nicht-Loslassen-Wollens ausdrücken, weil Öl uns Luxus, unbegrenzte Mobilität und Freiheit beschert hat, so Kurator Klose.
Und diesen Zustand, dieses dran Festhaltens und erst recht, so auch so Tanz auf dem Vulkan mäßig, am Ende der Zeit, den bezeichnet sie als Petromelancholie.
Das Erdölzeitalter, so der 54-jährige Berliner Philosoph und Kulturwissenschaftler, habe die Gesellschaft sehr viel tiefer geprägt, als viele glauben wollten. Mit der Umstellung auf erneuerbare Energien und neue Technologien allein sei es deshalb nicht getan. Es brauche eine intensive Auseinandersetzung mit dieser Zeit. Und genau das sollen die Arbeiten der 24 zeitgenössischen Künstler leisten. So zeigt die Niederländerin Tanja Engelmann eine Installation aus den Teilen einer zerlegten Ölplattform und dazu Fotos von verlassenen Plattformen, den zukünftigen Ruinen der Petromoderne. Was wird mit ihnen geschehen? Werden sie zu Ausflugszielen umgebaut oder einfach stehen gelassen, sodass Biotope entstehen? Vieles ist denkbar.
Ich meine, wenn wir uns angucken, was aus den großen Gebäuden des Eisenbahn-Kohlezeitalters geworden ist, dann sind da jetzt zum Beispiel die profiliertesten Kunstinstitutionen der Welt drin. Ne? Tate Modern zum Beispiel, Hamburger Bahnhof.
Engelmanns Landsmann Johannes Steendamm zeigt abstrakte Landschaftsbilder, die an Mark Rothko erinnern und ganz in Erdtönen gehalten sind. Denn Steendamm malt nicht mit Ölfarbe, sondern mit Erdöl. Das trocknet noch langsamer. Folge: Seine Bilder verändern sich, wenn sie zu früh aufgehängt werden.
Er benutzt natürlich lauter gebrauchte Motoröle und so weiter. Die holt er sich von Werkstätten. Die Leute sammeln das für ihn.
Und Alessandro Balteo Jatzbeck aus Venezuela zeigt in einem Raum einsam und allein auf einem Podest und in der Größe eines Tintenfasses das letzte Barrel Öl. Faszinierend auch und gleichzeitig abstoßend der Film Challenge des Italieners Yuri Ancarani. Seine Protagonisten sind die Söhne der Ölscheichs, superreiche junge Männer, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, die auf goldenen Harley-Davidsons sitzen, mit Privatjets Falken aus Kasachstan holen oder sich einen Geparden als Haustier auf den Beifahrersitz ihres Lamborghinis setzen.
Man sieht irgendwie diese bizarre Kultur der maximalen Verschwendung.
Es ist eine ungewöhnliche Schau, die überrascht und ebenso nachdenklich wie neugierig macht. Auf die Post-Petromoderne, um die wir nicht herumkommen. Denn spätestens, wenn Öl zur teuren Mangelware wird, wird die Menschheit ihr Verhalten ändern müssen. Es ist aber auch eine Schau, die allein schon wegen des ungewöhnlichen Ortes einen Besuch wert ist. Diesem riesigen alten Rotterdamer Industriekomplex mit seinen abgetretenen Treppenstufen, blinden Scheiben und abblätterndem Putz, den dunklen Gängen und lichtdurchfluteten Hallen. Eine raue Schönheit, roh und rostig, schroff und brutal.
Kerstin Schweighöfer war das über die Ausstellung Petro Melancholia im Brutus Art Space in Rotterdam, dort zu sehen bis zum 19. November. Lange Zeit standen Künstlerinnen im Schatten ihrer männlichen Kollegen und sind oft erst sehr, sehr spät entdeckt worden. Etwa Carmen Herreras, die sagenhafte 100 war, als die großen Museen ihre Werke endlich zeigten. Oder die Malerin, Dichterin und Philosophin Edel Adnan, die auch schon 87 war, als die Documenta 13 sie vor 11 Jahren mit einem eigenen Raum würdigte, was große Ausstellungen in Amsterdam, München und Düsseldorf nach sich zog. Jetzt zeigt das Berliner Ausstellungshaus Kindl Werke der vor 2 Jahren verstorbenen Künstlerin im Dialog mit Arbeiten ihrer Lebensgefährtin, der Bildhauerin und Verlegerin Simone Fatal. Voices Without Borders heißt die Schau in der ehemaligen Brauerei in Berlin-Neukölln. Simone Reber hat sie gesehen.
Als Kind sei sie beeindruckt gewesen, dass der Prophet Elia in einem Feuerwagen gen Himmel gefahren sei, erzählt Edel Adnan in einem Film, der in ihrem letzten Lebensjahr entstanden ist. Auch über die Auferstehung Christi habe sie gestaunt und über die Reise des Propheten Mohammed, der durch die Luft von Mekka nach Jerusalem flog. Ihre Schlussfolgerung, mit blitzenden Augen und schelmischem Lächeln vorgetragen, die modernen Astronauten waren nicht die ersten im All.
The astronauts in a way are part of that human and cosmic effort.
Die kleine feine Ausstellung Voices Without Borders zeigt den Kosmos der beiden Künstlerinnen, Intellektuellen und Weltbürgerinnen, Simone Fatal und Edel Adnan. Gemeinsam ist beiden die Perspektive von oben auf die Erde. Das Fundament ihrer Beziehung war die Literatur, sagt Kurator Sébastien Delot.
Literature has been the founding element of, I would say, the friendship, the relationship between Etel and Simone.
Post Apollo Press hieß der Verlag von Simone Fatal, in dem sie auch die Schriften ihrer Lebensgefährtin publizierte. Der Name bezieht sich auf die Zeit nach der ersten Mondlandung mit dem Raumschiff Apollo 11. Damit, so die These von Edel Adnan, habe die Menschheit die Erde verlassen und ihr Verhältnis zum Planeten fundamental verändert. Beide Künstlerinnen drücken sich in mehreren Sprachen aus. Edel Adnan ist 1925 in Beirut geboren, lernte Französisch in der Schule und ging zum Studium nach Paris.
All their work is political because their life has been shaped by politics. I think it's kind of very interesting.
Ihr ganzes Werk ist politisch, weil ihr Leben von der Politik geprägt war. Sie hat mir einmal erzählt, als sie in den 50er Jahren aus dem Libanon nach Paris kam und Simone de Beauvoir gelesen hat, Sartre und Camus, da habe sie verstanden, dass man moralisch handeln kann, ohne religiös zu sein.
She said it made me understood that you could be moral without being religious.
Simone Fatal, 1942 in Damaskus geboren, wuchs im Libanon auf und studierte in Paris und Beirut. Hier lernten sich die beiden Frauen kennen. Nach Beginn des libanesischen Bürgerkriegs zogen sie nach Kalifornien, wo Edel Adnan lehrte. In dem Gedicht Arab Apokalypse, das in den 1980er Jahren entstand, verwendet sie den Zorn der roten Sonne als Bild für Vertreibung, Krieg und Zerstörung.
A yellow sun, a mad sun. A quiet sun, a red sun, a Helios sun, Moon reduced to a sun between two rocks. Boom, boom, boom. A solar wind pulls your teeth. Hu, hu.
Das Gedicht ist in Französisch, Englisch und Arabisch geschrieben. In der Ausstellung hängt eine Seite aus dem Manuskript. Für die Lautmalerei hat die Künstlerin eigene Sonderzeichen erfunden, die den Rhythmus der Worte unterbrechen.
Sie hat sich sehr für die Musik von Arnold Schönberg interessiert und dafür, dass es kein Zentrum mehr gibt, dass sich das Motiv immer wieder neu formt. In ihren Gemälden hat sie Motive, die sich auf unterschiedliche Weise wiederholen, in anderen Farben. Daraus wird eine völlig neue Komposition.
Die Schau zieht die zarten Verbindungslinien zwischen den Werken der beiden Künstlerinnen als Schwingungen im Raum nach. Dazu gehört ihr behütender Blick auf die Welt. Auf Podesten stehen Wolken aus glasiertem Steingut von Simone Fatal. Ihre Wellenform erinnert an den Übergangszustand zwischen Luft und Wasser. Daneben hängt ein leuchtend roter Kreis von Edel Adnan.
And you could see that she was fighting to paint.
Man kann sehen, dass sie mit der Malerei gerungen hat. Sie hat gezittert, als sie das gemalt hat. Aber mit diesem Rot bekommt man ein Gefühl für die Erde. Und die drei Linien wirken wie Pfeile. Das ist wie eine prähistorische Kunst, die wirkt, als sei sie immer da gewesen.
In einer Serie mit Radierungen hat Simone Fatal Variationen der Landschaft rings um Damaskus festgehalten, die fließenden Silhouetten der Hügel und Täler. An der Wand gegenüber entfaltet sich ein Liporello von Edel Adnan, die Ansicht von einem Wald mit Wasserlauf. Das langgestreckte Blatt ahmt den Rhythmus der Wellen nach und man glaubt, das Plätschern des Baches zu hören. Im Werk beider Künstlerinnen ist der Klang der Welt zu spüren, die Sprache des Planeten.
Simone Reber über die Ausstellung Voices Without Borders mit Werken von Edel Adnan und Simone Fatal zu sehen im Kindle in Berlin bis zum 1. Januar. Und was die Welt der Kultur sonst noch zu bieten hat, das weiß Gregor Sander, der sich die Feuilletons von morgen schon angesehen hat.
Das Verhältnis Mann-Frau beschäftigt mal wieder die Feuilletons. So sagt Mitu Sanyal im Berliner Tagesspiegel, mich interessieren ja Männlichkeiten schon sehr lange. Wir schauen uns in den Feminismen schon seit 50 Jahren an, wie sich Geschlecht und Geschlechtserwartungen auf unsere Leben auswirken. Häufig wird die Diskussion unter Frauen geführt, Männer tun das in einem viel, viel geringeren Umfang. Deshalb begrüßte Sanyal im Interview mit Katrin Sohns auch das Debattenbuch Oh Boy, in dem Männer über ihre Männlichkeit berichten und schrieb dafür ein Nachwort. Der Sammelband wurde inzwischen vom Kanon Verlag zurückgezogen, weil Herausgeber Valentin Moritz einen Text über seinen eigenen sexuellen Übergriff gegen den Willen des Opfers veröffentlichte. Die Autorin des Nachwortes bedauert das. Ich finde es politisch wichtig, dass es solche Texte gibt. Also, dass wir uns selbst fragen, wie konnte es dazu kommen, dass wir gegen den Willen eines anderen Menschen eine Grenze überschritten haben und wie kann das in der Zukunft verhindert werden? Auch wenn Sanyal betont, dass sie so einen Text gegen den Willen des Opfers nicht veröffentlicht hätte, begrüßt sie die Diskussion darüber und erklärt, gescheitert wäre das Projekt nur, wenn jetzt die nächsten 10 Jahre lang niemand mehr darüber schreibt, wo er oder sie übergriffig war oder, noch schlimmer, das nicht einmal mehr zugibt. In der Neuen Zürcher Zeitung wird Rainer Langhans interviewt, wobei gar nicht klar wird, warum eigentlich, denn einen aktuellen Anlass gibt es nicht. Dafür dürfte schon die Überschrift für Aufmerksamkeit sorgen. Frauen sind sehr aktiv darin, Männer glauben zu lassen, sie wären die bösen Täter. Im Interview mit Birgit Schmid erklärt der ewige Kommunarde erst einmal seinen Libido-Zustand nach einer Krebsbehandlung. Meine palliative Hormontherapie fährt das Testosteron herunter auf 0. Die Ärzte nennen das chemische Kastration. Das ist fantastisch. Ich bin der Traum jeder Feministin. Leider fragt Schmid an dieser Stelle nicht nach, warum Feministinnen von kastrierten Männern träumen sollten. Dafür plaudert der 83-Jährige aus dem Liebesleben seiner ehemaligen Freundin Uschi Obermeier. Vor den Rockstars tanzte sie einen Liebestanz. Sie lud die Stars dazu ein, ausgewählt zu werden. Der Star auf der Bühne sagte, die dort will ich. Und dann ging sie natürlich mit. In meinen Augen verhielt sich Uschi feministischer als viele Frauen heute. Diese Erfahrung aus zweiter Hand führt ihn dann zur überschriftsreifen Aussage des Interviews. Der heutige Opferfeminismus tut so, als wären Frauen passive Opfer der Männer, die sie gewaltsam zu Sex zwingen. Frauen sind sehr aktiv darin, Männer glauben zu lassen, sie wären die bösen Täter. Jahre später kommen sie und werfen dem Mann übergriffiges Verhalten vor. Uschi hat das völlig bewusst gemacht. An dieser Stelle hätte man sich dann doch lieber ein Interview der NZZ mit Uschi Obermeier gewünscht. Stattdessen lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Gespräch von Melanie Mühl mit dem Maschinenethiker Oliver Bendel über Sex mit KI und Robotern. Doch schon die Überschrift lässt erahnen, dass auch das nicht die Lösung sein kann. Für Dirty Talk ist ChatGPT zu prüde. Außerdem berichtet der Maschinenethiker über seine Erfahrungen mit dem angeblich intelligentesten Sexroboter auf dem Markt. Harmony ist gut gebaut, wenn auch hier und dort übertrieben wird. Interessant sind die Details. Man kann zum Beispiel ihre Vagina durch einen Penis oder eine smarte Vagina ersetzen, die Geschwindigkeit und Druck misst, während sie benutzt wird, damit sie Feedback geben kann. Trotz dieser Faszination für bizarre Details der virtuellen Technik gibt Bendel seinen Lesern auch noch einen Rat, dem wir uns gerne anschließen. Das Leben ist schließlich endlich und Emotionen sind eine Ressource, die wir nicht an eine KI verschwenden sollten.
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.